Wir kommen zu einem nächsten Abschnitt im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 7. Hier haben wir einen Gedankengang, der sich bis Kapitel 5, Vers 10 erstreckt. Wir haben uns mit dem Dienst der Verkündigung Christi beschäftigt und gestern Abend gesehen, welch überaus herrliches Evangelium uns gegeben ist, welch Großes uns Gott gewirkt hat in seinem Sohn. Und in dem sich jetzt anschließenden Abschnitt 4,7 bis 5,10, da geht es um die Gefäße dieses Dienstes. Und so herrlich der Dienst ist, 15 Mal das Wort Herrlichkeit, so unscheinbar sind die Gefäße. Und das muss offensichtlich so sein, und Paulus sagt auch, warum es so sein muss. Die Gefäße, die müssen unscheinbar sein, damit gesehen werde, dass es Gott ist, der wirkt, dass eben sein Wesen, seine Wesenheiten sichtbar werden. Also der göttliche Schatz in irdenen Gefäßen, 4,7 bis 5,10. Wir erinnern uns, wie uns durch Christus das Vorrecht gegeben ist, die Freiheit gegeben ist, in Gottes Gegenwart zu treten. Anders als die Juden, die konnten nicht ins Angesicht des Mose sehen, er hat eine Decke vor seinem Angesicht. Aber wir dürfen ins Angesicht Christi schauen. Kapitel 4, Vers 6. Rufen wir uns diesen Vers noch in Erinnerung, damit wir den Übergang der Gedanken gut nachvollziehen können. Wir predigen, Vers 6, denn der Gott, der aus der Finsternis Licht leuchten hieß, er ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Ja, wir dürfen im Angesicht Christi die ganze Herrlichkeit Gottes sehen. Alle Wesenheiten Gottes, alle seine Vollkommenheiten. Und davon dürfen wir reden. Und wenn wir davon reden, von Christus, von seinen Herrlichkeiten, dann verwendet Gott dieses Wort, um in Herzen, wo es finster ist, Licht leuchten zu lassen. Natürlich erinnert Paulus hier an den Schöpfungsbericht. Und im Schöpfungsbericht steht als erster, als gewichtigster Satz des Schöpfungsberichts, ja, ich würde behaupten, als gewichtigster Satz in der Bibel überhaupt. Behaupte wirklich, es ist der wichtigste Satz in der Bibel überhaupt. Im Anfang Gott. Und von diesem Satz und von dieser Wahrheit aus ergibt sich alles, was Schöpfung und Erlösung betrifft. Diese Wahrheit muss unser Denken regieren. Es ist Grundlage und Ausgangspunkt von allem rechten Urteilen und Denken über Gott, den Menschen und die Welt. Im Anfang Gott. So ist auch die Erlösung ein Werk Gottes, eine neue Schöpfung Gottes, und im Anfang der Erlösung ist Gott. Gott gebietet in die Finsternis hinein, dann wird Licht. Und er verwendet als Mittel das Evangelium, darum müssen wir das Evangelium verkündigen. Und er verwendet als Werkzeuge zur Verkündigung des Evangeliums Menschen. Und darum wird jetzt im Folgenden von den Gefäßen gesprochen. Wie denn die Gefäße beschaffen sind. Lesen wir die Verse 7 bis 15. 2. Korinther 4, die Verse 7 bis 15. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die Überschwänglichkeit der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Allenthalben bedrängt, aber nicht eingeengt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht umkommend. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, auf dass auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden alle Zeit dem Tod überliefert, um Jesu willen, auf dass auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleische offenbar werde. So denn wirkt der Tod in uns, das Leben aber in euch. Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir, darum reden wir auch. Indem wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch darstellen wird. Denn alles ist um euretwillen, auf dass die Gnade, überreich geworden durch die vielen, die Danksagung zur Herrlichkeit Gottes überströmen lasse. Dieser Schatz in irdenen Gefäßen, das ist abermals eine Anspielung an den Schöpfungsbericht. Gott schuf den Menschen Staub von dem Erdboden. Irdene Gefäße, Gefäß ist ein Ausdruck, der häufig verwendet wird für den Menschen. Ein Gefäß. Ein Töpfer macht Gefäße, Gott vergleicht sich einige Mal mit einem Töpfer, Jeremia 18, auch Jesaja, ich glaube Kapitel 63. Und in der Tat steht auch im Schöpfungsbericht in 1. Mose 2, Vers 7 ein Verb, das eigentlich Töpfern heißt. Es steht dort in 1. Mose Kapitel 2 im Vers 7, Gott der Herr bildete den Menschen. Das hebräische Verb ist Yazar und das heißt Töpfern. Gott der Herr töpferte den Menschen. Staub von dem Erdboden. Der menschliche Leib ist also ein Gefäß. Paulus vergleicht sich hier mit einem Gefäß. An dem Tag, da Paulus vom Herrn in seinem Lauf aufgehalten wurde, Wilhelm Busch sagt das einmal an einer Stelle so schön, dass eines Tages so in den Herrn Jesus oder mit dem Herrn Jesus zusammenprallte, so wie man mit einem Auto gegen eine Mauer fährt. Das sucht man sich ja gar nicht. Es hat mir gefallen, wie er das umschrieb. Paulus hat sich nur das nicht ausgesucht, dass ihm der Herr Jesus in den Weg tritt. Und so wusste er, wovon er redete, als er sagte, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Es war Gott, der mich berief in seiner Gnade, seine Hand auf mich legte, mich in meinem Lauf aufhielt. Und da wurde ihm oder über ihn gesagt, er sei ein Gefäß in Gottes Hand. Apostelgeschichte 9, Vers 15. Der Herr aber sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß. Gefäß lässt uns auch an den Hausherrn denken, der Gefäße benutzt. So verwendet Paulus diesen Ausdruck im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 21. Wenn sich nun jemand von diesen reinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn zu jedem guten Werk bereitet. Die Erlösten oder die Erwählten, wie wir im Zusammenhang von Römer 9 sagen müssen, werden auch Gefäße genannt. Römer 9, Vers 23. Auf das Gott kundtäte den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Begnadigung, die er zur Herrlichkeit zuvor bereitet hat. Gefäße, Menschen, Diener. Und wie sind nun die Diener beschaffen? Der Schatz in irdenen Gefäßen. Irdene Gefäße, das sind ganz einfache Gefäße, die man meistens nicht einmal groß verziert hat. Oder sonst ganz einfache Verzierungen angebracht mit schwarzer Farbe und das macht der Töpfer, während das Gefäß sich noch dreht, hält er einfach einen Finger oder einen Pinsel hin, da gibt es einen schwarzen Strich rundherum. Also auf ganz einfache Weise hat man diese Alltags- oder täglich verwendeten Gegenstände verziert oder sonst gar nicht verziert. Denn es ging darum, dass man sie brauchen konnte, um Wasser zu holen, Wasser zu tragen. Es ging nicht darum, dass man die Gefäße bewunderte, sie sollten nützlich sein. Irdene Gefäße, schwache Gefäße, so dass jeder sehen muss, an Paulus konnten es die Korinther sehen, dass das Geheimnis des Paulus etwas anderes gewesen sein muss als seine natürlichen Fähigkeiten. Er war nicht groß, er war nicht stark. Sie nannten ihn Paulus, der ganz Kleine. Das ist eigentlich auch etwas, was man nicht so sehr gern hat. Vielleicht war er klein, wüchsig. Wir wissen es nicht. Aber wenn jemand klein gewachsen ist, dann hat er es nicht gern, dass man ihn ruft, der Kleine da. Paulus nannte man den Kleinen. Aber er war auch in seinen eigenen Augen klein. Denn er hatte den großen Gott gesehen. Und auch die Korinther, die merkten, dieser Paulus, er ist nicht ein starker, ein großer. Er trat auf, 1. Korinther 2, unter ihnen in Schwachheit. 1. Korinther 2, Vers 3. Ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und in vielem Zittern. Meine Rede und meine Predigt war nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft. Die Korinther waren sich natürlich gewohnt, von ihrem griechischen Denken, ihren griechischen Gepflogenheiten, die waren sich gewohnt an Philosophen und an Rhetoren, die ihre Kunst beherrschten. Die alle Künste der Rhetorik beherrschten, alle Kniffe und alle Methoden, um Wirkung zu erzielen, einen blendenden Eindruck zu machen. Die wussten, wie man sich und seine Meinung verkauft und eine Zuhörerschaft gewinnt und einen Anhang gewinnt für seine Sache, für sein Anliegen. Und das sind ja Dinge, die begehrt sind, wenn es darum geht, dass man eine Ware gut verkaufen kann, wenn es darum geht, dass man eine Firma gut vertreten kann, wenn es darum geht, dass man erfolgreich ist in der Öffentlichkeit, in der Wirtschaft. Aber das sind gerade die Dinge, die, ja, ich kann nicht einmal sagen, auf die es nicht ankommt im Reich Gottes, sondern das sind Dinge, die sogar hinderlich sind. Und Gott will, dass diese Dinge abgebaut werden. Also genau das Gegenteil von dem, was wir von Natur wünschen. Wir wollen ja irgendwie erscheinen. Wir wollen sicher sein. Wir wollen die Dinge in der Hand haben, die Hebel in der Hand. Wir wollen vollmächtig sein. Verstehen darunter, dass wir einfach Kraft zur Verfügung haben. Leider habe ich diesen Missionaren nie kennengelernt. Ich habe ihn aber oftmals, also ich hörte immer wieder, wie er zitiert wurde. Ich hätte ihn zu gerne mal kennengelernt. Der soll jeweils gesagt haben, wenn er so in der Schweiz auf Besuch war, ein Schweizer Missionar, der in Afrika lange gedient hat. Er merke jedes Mal, wenn er in der Schweiz sei, da reden die Leute davon, wollen immer vollmächtiger werden. Und ich will immer nur ohnmächtiger werden, sagte er. Aber so ist es. Ohnmächtig. Und Gott hat dafür gesorgt, dass dieser Paulus seine Selbstsicherheit verlor, die er offensichtlich hat als Jude, als Gelehrter in aller jüdischen Gelehrsamkeit, in seinem Eifer, dass er all diese Selbstsicherheit, die auf seinem eigenen Können und Wissen beruhte, dass er sie verlor. Gott hat diesen Mann ganz einfach schwach gemacht. Er hat ihn zerbrochen. Ich weiß noch gut, dass ich das erste Mal in Indien im Zug reiste. Und in Indien ist ja so, dass man nie besorgt sein muss, wenn man unterwegs ist, um Essen und Trinken und so weiter. Man wird dauernd belagert von Verkäufern, die kommen also mit Getränken, mit Wasser, vor allem Tee, das ist gut. Die gehen dann durch den Zug und wenn der Zug hält, dann stehen auch am Bahnsteig Wagen, verkaufen Tee. Und als ich das erste Mal im Zug Tee trank, dann bekam man so ein kleines Tontässchen. So ein und dann habe ich gesehen, Leute haben getrunken und nachher Ex und Hopp, so sagen doch die Deutschen. So für Flaschen, wie man einmal braucht. Ex und Hopp, zum Fenster raus. Habe ich so geguckt und es hat mich fast gereut. Oh. Aber die werden in so großer Menge hergestellt, alles von Hand natürlich, wie in Indien alles. Aber die sind so billig, es ist also billiger, die einfach wegzuwerfen und diese Scherben, naja, die werden eben verscherbelt. Und die stören dann auch niemanden. Die Hauptsache ist, dass man aus ihnen Tee trinken kann. Nicht, dass diese Tassen schön sind, die stellt man nicht auf und bewundert sie. Anders als gewisse Geräte, wir denken in den Großkirchen, da stehen oft solche Geräte, auch Abendmahlskelche, die sind so aufwendig gemacht. Gold und Silber und Rubinen, Edelsteine, nicht für den Gebrauch, sondern nur um Wirkung zu haben. Oh, dass man das Gefäß anschaut. Nein, dieser Schatz ist in irdenen Gefäßen. Nicht das Gefäß soll gesehen werden, der Inhalt ist das Entscheidende. Nicht das Gefäß, sondern der Gebrauch, der Dienst ist das Entscheidende. Der Bruder, der die Hauptursache ist jetzt nach menschlichen Ermessen, also auf alle Fälle der mich am meisten beeindruckte und dem ich es wahrscheinlich am meisten verdanke, dass ich zum Glauben kam, der hieß Jakob. Bei Jakob sagten wir ihm Bruder Jakob. Er konnte nicht lesen, er war Analphabet, er war nie in die Schule gegangen. Also jemand, wo man doch sagen kann, was kann denn der schon? Was will denn der schon? Und ich habe noch nie von einem Menschen so Wichtiges gelernt wie von diesem Mann. Er konnte beten, das konnte er. Er konnte dem Herrn vertrauen, das konnte er. Und er konnte das Evangelium, er konnte vom Herrn reden, das konnte er. Und durch diese schwache Gefäße hatte er sogar einen Sprachfehler, er hatte gestottert. Und durch dieses schwache Gefäß sind sehr, sehr viele Menschen zum Glauben gekommen. Also wenn man in Pakistan unterwegs ist, ich war im Norden, ich war im Süden, Pakistan, unter den Christen, überall kannte man bei Jakob. Ein schwaches Gefäß, ein irdenes Gefäß, aber in diesem irdenen Gefäß dieser Schatz. Und so sehen wir, welche Mittel Gott da verwendet, da mit Paulus schwach wird, klein wird, gebrochen wird, allenthalben bedrängt, keinen Ausweg sehend, verfolgt, niedergeworfen. Er kann bei alledem sagen, obwohl bedrängt, nicht eingeengt. Bedrängt, das heißt eingeschränkt in den Möglichkeiten, die uns in die Hand gegeben sind, aber deswegen nicht eingeengt. Er war teilweise so bedrängt, dass er im Gefängnis saß. Also ganz eingeschlossen. Aber deswegen nicht behindert im Dienst. Denn das Wort Gottes ist nicht gebunden. Das schreibt er aus seiner Todeszelle. Im 2. Timotheusbrief. Und wir merken hier etwas, wie das Evangelium und das, was das Evangelium zum Ziel hat, und als Wirkung hat, dass es ganz und gar gegen menschliches Wünschen, ja, gegen die menschliche Natur geht. Gerade das wollen wir ja nicht, wovon Paulus hier spricht. Wir wollen nicht uns selbst verleugnen. Wir wollen nicht verlieren. Wir wollen nicht abgeben. Sondern im Gegenteil, wir wollen uns selbst verwirklichen oder wir wollen überzeugt sein von unserem Wert, Selbstwertgefühl und solche Dinge werden genannt. Nun, ich denke, wir können sagen, Paulus hätte ein sehr schlecht entwickeltes Selbstwertgefühl gehabt. Er sagt von sich in diesem gleichen 2. Korintherbrief, er sei ein Nichts. 2. Korinther 12, Vers 11. Ich hätte von euch empfohlen werden sollen, denn ich habe nichts den Ausgezeichnetsten, also diesen übergroßen Aposteln nachgestanden, wenn ich auch ein Nichts bin. Oder denken wir an David, von ihm hätten manche wahrscheinlich auch gesagt, oder vielleicht sagen es Leute, er hätte ein unterentwickeltes Selbstwertgefühl gehabt, er nannte sich einen toten Hund. Einen Floh an anderer Stelle. Nein, ich glaube, Paulus und auch David hatten ganz einfach Gotteserkenntnis und darum rechte Selbsterkenntnis. Als Hiob von sich sagte, ich hatte nur vom Hören sagen von dir vernommen oder mit meinen Ohren von dir gehört, jetzt haben meine Augen dich gesehen, damit will er einfach sagen, Sehen ist ja gegenüber Hören eine gesteigerte Art der Erkenntnis, jetzt erkenne ich dich tiefer als je zuvor. Und was ist die Folge? Ich verabscheue mich. Und so sind das zwei Dinge, die sich auseinander ergeben. Paulus sagt, wir sehen die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Und wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen, dann sehen wir uns, wie wir sind. Wir sind Schwache, wir sind Hilflose, Gefäße, vollständig auf Gott angewiesen. Ja, ich glaube auch, dass dann uns dieses Wünschen und Trachten vergeht. Dann wird das uns gar nicht mehr zum Ziel, auch nicht mehr zum Problem selbst wird. Das kommt uns dann ganz fremd, ja läppisch vor, dieses Reden. Was soll das? Es geht doch gar nicht darum. Es geht doch um Christus, es geht um ihn, es geht um das Evangelium, es geht um seine Sache. Und es ist doch wichtig, was Gott wirkt und was Gott getan hat und dass wir in Christus sind. Paulus sagt in diesen Versen, und das könnten wir mit Selbstverleugnung umschreiben, allezeit das Sterben Jesu am Leib umhertragen. Selbstverleugnung. Ja, denken wir daran. Der Herr, wenn er uns in die Nachfolge ruft, das hat mich damals beim Lesen des Neuen Testaments ziemlich am meisten beeindruckt. Das gehörte zu den Dingen, die mir am stärksten auffielen und über die ich am meisten nachdachte. Wie Jesus sagte, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Es dauerte so eine Weile, bis ich begriff, was das heißt. Zuerst hatte ich so asketische Vorstellungen davon, so barfuß gehen und alles Geld weggeben und so. Aber irgendwie, ich denke, es muss einem doch auffallen. Der Herr redet im Neuen Testament davon, er ruft Menschen in seine Nachfolge und sagt, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Und dann redet er von sich, der Menschensohn hat nicht, was sein Haupt hinlege. Also irgendwie scheint das etwas zu sein, das im Denken und im Urteilen der Christen vielfach in den Hintergrund geraten ist, dass man von Dingen redet, die eigentlich genau das Gegenteil sind. Wie man erfolgreich sein kann, wie man repräsentativ sein kann, wie man Wirkung erzielen kann durch sein Auftreten, das sind Sorgen, von denen eigentlich die Apostel, die Jünger überhaupt nie bewegt waren, sondern im Gegenteil, sterben. Also etwas, das genau in entgegengesetzte Richtung verläuft, Selbstverleugnung. Der Herr macht uns also klein, macht die Gefäße schwach, macht sie abhängig, damit die Kraft sei Gottes. Dann eine zweite Ursache, warum es so sein muss, Verse 11 und 12. Wir, die wir leben, werden allezeit dem Tod überliefert. Das ist ja auch interessant. Gott sorgt dafür, dass wir ganz einfach in Situationen kommen, wo uns nichts anderes übrig bleibt, als loszulassen, zu verlieren, abzugeben. Wir werden dem Tod überliefert, geradezu, um Jesu willen und seines Werkes willen, auf das auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde, so denn wirkt denn der Tod in uns, das Leben in euch. Also zum Segen für andere. Wir hörten gestern Abend dieses schöne, eindrückliche Beispiel von der Schwester von William Carey. Der Herr nahm mir in sehr realer Weise das Leben. Das, was wir als Leben verstehen. Sie konnte nicht herumspringen, sie konnte keinen Mann heiraten, konnte keine Kinder haben. Sie konnte fast nichts machen von alledem, wo wir denken, das ist doch das Leben. Sie konnte auch nicht in einem schönen Kleid sich zeigen und bewundert werden. Nichts von alledem. Der Herr hat sie wirklich wie dem Tod übergeben. Aber wie ist doch durch diese Frau das Leben zu anderen geflossen? So also geschieht das um der anderen willen. Andere sollen gesegnet werden. Dann fügt Paulus hier eine Erklärung ein, in den Versen 13 und 14. Er sagt, ich rede das nicht einfach so aus mir heraus, das sind keine Philosophien, sondern es ist der Geist Gottes, es ist der Glaube an Gottes Wort, der mich so reden lässt. So glauben wir, darum reden wir so. Und wir wissen, Vers 14, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesu auferwecken wird. Das ist die andere Seite dieser Selbstverleugnung, des Sterbens, des Ich, des Zerbruchs, das Leben der Auferstehung. Hier Verleugnung, dort Auferstehungsleben. Wir werden mit Jesu auferweckt werden. Und Vers 15 noch, bevor wir weiterlesen. Das alles geschieht um euretwillen. Hier haben wir wiederum, wie so häufig beim Apostel Paulus, die zwei Dinge, die ihn motivieren in seinem Dienst. Um euretwillen. Das Wohl, das Gedeihen der Kinder Gottes, des Volkes Gottes, um euretwillen, und dann die Herrlichkeit Gottes, die Ehre Gottes. Wir haben das am Anfang dieses Kapitels auch schon gesehen. Wie er sagt, wir sind eure Knechte, um Jesu willen. Vers 5. Eure Knechte um Jesu willen. Ja, Paulus ist wirklich ein Mensch in Christus. Ein Mensch in Christus. So ist er der Herr. So ist er Christus. Er kam nicht, um sich selbst zu gefallen, sondern die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Er kam nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und ein Mensch in Christus, Paulus ist ein Mensch in Christus. Und darum ist es ja so wohltuend. Wenn wir die Briefe des Apostels Paulus lesen, dann sind wir ja in einer gewissen Weise mit dem Apostel Paulus zusammen. Er redet zu uns und es ist einfach wohltuend. Ein Mensch in Christus. Es ist etwas, das einfach das Herz froh macht. Es sind wie Klänge aus einer anderen Welt. Ein Mensch in Christus, 2. Korinther 12, dort sagt er das, Vers 2, ich kenne einen Menschen in Christus. Und dieser Mensch in Christus, er hat auch sein Leben so beendet. 2. Timotheusbrief, sein letzter Brief, Kapitel 4. Es sind zwei Dinge, die bis zuletzt diesen Mann in seinem Dienst vorantreiben. Es ist das Wohlergehen des Volkes Gottes und die Ehre Gottes. Zweiter Timotheus 4, Vers 18, da sagt er, ihm sei die Herrlichkeit, Gott sei die Herrlichkeit. In all diesen Umständen, ich bin im Gefängnis, ich werde hingerichtet werden, die Brüder haben mich stehen lassen. Aber ihm sei die Herrlichkeit. Und sein letzter Satz in diesem Brief, die Gnade sei mit euch. Ja, man muss wirklich sagen, wenn man diese Verse liest, diesen Mann sein Leben, sein Zeugnis vor sich sieht, dann muss man sagen, glückliche Seele, beneidenswert glückliche Seele. Ein Mensch frei von sich selbst, frei für Gott, frei für seine Sache, frei für die Geliebten Gottes. Und so sagt er dann in den Versen 16 bis 18, deshalb ermatten wir nicht. Ja, dass der Paulus nicht ermattet ist, das ist ja schon ein Wunder. Überall haben die Leute ihm Schwierigkeiten gemacht, haben ihm Knebel zwischen die Beine gehalten, haben ihm den Dienst schwer gemacht, die Korinther, die haben ihn zu schaffen gemacht. Und Paulus sagt, deshalb ermatten wir nicht. Wir ermatten nicht. Weshalb nicht? Eben weil wir einen solchen Schatz in diesem Gefäß haben. Eben weil wir einen solchen Dienst haben. Eben weil wir ein so großartiges Ziel haben. Eben weil wir beständig das Angesicht Christi schauen dürfen. Deshalb ermatten wir nicht. Und wenn auch der äußere Mensch verfällt, wiederum, der äußere Mensch verfällt, der macht das etwas. Macht das etwas, wenn die Haare ausfallen und grau werden? Macht das etwas, wenn wir keine Schönheitskonkurrenzen mehr gewinnen können? Macht das etwas? Macht doch nichts. Wenn wir Falten bekommen, wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Der innere Mensch, das, was Gott in uns hineingelegt hat, das bleibt, das wächst, das nimmt zu, Tag für Tag. Und das schnell vorübergehende Leicht unserer Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Ja, hier müsste man ja jedes einzelne Wort eigentlich wägen und auf sich einwirken lassen. Wie kann einer sowas sagen? Das schnell vorübergehende, leichte unserer Drangsal. Ist das nicht ein wenig, ja, überkandidelt? Und so redet hier ein Mann, der allerlei durchmachte. Der also nicht aus dem Lehnstuhl heraus oder aus dem Liegestuhl bei kühler Brise im Schatten einen Brief schrieb und solche Dinge von sich gab. Der Drangsal durchmachte, aber er sagt, geht schnell vorüber. Ja, gemessen am Ziel. Er hatte offensichtlich das Ziel so beständig vor Augen. Und gemessen an der Ewigkeit ist die Zeit und ist das, was in der Zeit geschieht, von sehr geringem Gewicht und es ist sehr kurz. Das ist der Blick des Glaubens. Das ist eigentlich Realismus. Das ist Realismus. Und Gott gebe uns mehr von diesem Realismus, von diesem Wirklichkeitssinn. Meistens sagt man ja so, ja, für ist ja gut, so für dein seelisches Wohlbefinden einen solchen Glauben zu haben. Aber für das wirkliche Leben müssen wir auch noch andere Dinge können. Das wirkliche Leben. Und dann meint man das Leben eben der D-Mark und der Franken. Und das Leben der PS und der Megabytes. Man meint, das sei das wirkliche, das eigentliche Leben. Und dann, das sei auch noch so etwas, das auch noch da ist und irgendwie hilft fürs eigentliche Leben. Es ist umgekehrt. Unser irdisches Leben, das geht schnell vorbei. Und das Eigentliche, das Wirkliche, ist das ewige Leben, ist die Ewigkeit, ist die ewige Herrlichkeit, ist der Himmel. Und warum kann man das so sagen? Mit solcher Bestimmtheit. Ja, genau aus dem Grund. Diese Welt und das Leben dieser Welt geht vorbei und wird nicht mehr sein. Gott und seine Welt bleiben aber. Gott und seine Welt, Gott und sein Wort waren ja, bevor diese Welt war. Und werden sein, wenn diese Welt nicht mehr ist. Das ist also das wirkliche Leben. Und Paulus ist so ergriffen von diesem wirklichen Leben, dass er das sagen kann, ganz ruhig, wissend, was er sagt, und mit Überzeugung das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal. Und das bewirkt ein Gewicht von Herrlichkeit. Ein Gewicht von Herrlichkeit. Was für ein Gewicht? Ein ewiges Gewicht. Es ist ein überschwängliches Gewicht, über die Maßen überschwänglich. Also die Superlative vermögen das gar nicht auszudrücken. Indem wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich. Das aber, was man nicht sieht, ist ewig. Ja, der Glaube sieht das Unsichtbare. Sieht den Unsichtbaren, alles wäre er sichtbar. Und das regiert das Herz, den Willen, den Schritt, das Arbeiten des Apostels. Kapitel 5, Vers 1 bis 10, da geht es weiter mit diesem Thema Gefäß oder Haus. Das vergleicht er den Leib mit einem Haus. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Haus die Hütte zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein Haus nicht mit Händen gemacht, ein ewiges in den Himmeln. Denn in diesem freilich seufzen wir und sehnen mit unserer Behausung, die aus dem Himmel ist, überkleidet zu werden. So wie anders, wenn wir auch bekleidet sind, nicht nackt erfunden werden. Denn wir freilich, die in der Hütte sind, seufzen beschwert, wiewohl wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber eben hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. So sind wir nun allezeit gutes Mutes und wissen, dass wären wir einheimisch im Leib, wir vom Herrn aus heimisch sind, denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Wir sind aber gutes Mutes und möchten lieber ausheimisch vom Leib und einheimisch bei dem Herrn sein. Deshalb beeifern wir uns auch, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Ja, hier geht es darum, dass wir eines Tages aus diesem schwachen Gefäß befreit werden oder das schwache Gefäß wird beiseite gelegt werden und dann werden wir ein herrliches Gefäß haben. In einer anderen Umgebung, wo das auch passt. Dieser Leib wird abgelegt werden, wenn einen neuen, einen Herrlichkeitsleib bekommen. Diese Hütte wird abgebrochen werden und wir werden ein ewiges Haus im Himmel haben. Vielleicht noch kurze Versuch zu erklären, wie Paulus hier zu verstehen ist. Also in diesem Haus seufzen wir und sehnen uns mit unserer himmlischen Behausung überkleidet zu werden. Ich denke, das verstehen wir auch. Aber dieser Vers 3 ist nicht so leicht zu verstehen und könnte mehreres bedeuten. So wir, wenn wir auch bekleidet sind, nicht nackt erfunden werden. Und ich lese jetzt einmal die Erklärung dazu vor, die William MacDonald zu diesem Vers gibt. Und ich mache das auch, um euch diesen ausgezeichneten Kommentar zu empfehlen. Wirklich gut. Wer ihn noch nicht hat, der hat etwas verpasst, aber er kann das Verpasste noch nachholen. 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Zum Vers 3, es wird wirklich jeder Vers erklärt, man hält es fast nicht für möglich, wie er das fertig bringt. Und es werden, ja, tatsächlich auf engem Raum, ohne unnötige Worte zu machen, prägnant, klar, auch verständlich und auch verschiedene Möglichkeiten, teils umstrittene Lehrpunkte, werden erörtert, nebeneinander gestellt und dann wird jeweils begründet, warum dieser oder jener Ansicht der Vorzug zu geben ist. Also er schreibt hier zu dieser Sache, was bedeutet das Wort nackt in diesem Vers? Bedeutet das, dass derjenige nicht errettet ist und deshalb ohne Bedeckung durch die Gerechtigkeit vor Gott stehen muss? Oder heißt das, dass dieser Mensch zwar errettet ist, aber keine Belohnung beim Richterstuhl Christi erhalten wird? Oder bedeutet das, dass der Gerettete keinen Leib zwischen der Zeit seines Todes und der Auferstehung hat und dass er in dem Sinne nackt ist, dass er ein Entleibter ist. Der Autor versteht den Ausdruck so, dass hier entleibt oder unbekleidet gemeint ist. Paulus sagt hier, dass er sich nicht so sehr nach dem Tod sehnt und nach dem entleibten Zustand, der danach folgt, sondern eher nach der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus, bei der alle, die gestorben sind, ihren verherrlichten Leib enthalten werden. Also er sehnt sich danach, überkleidet zu werden und das würde geschehen bei der Entrückung. Also wenn der Herr kommt, dann gehen wir aus diesem Leib in den Herrlichkeitsleib über. Und der Vers 4 bestätigt diese Sicht, dass offensichtlich das gemeint ist, denn wir freilich in der Hütte sind seufzend beschwert, wiewohl wir nicht entkleidet, wir wollen also nicht einfach die Hütte loswerden, weil sie lästig ist, ist zwar etwas, was wir verstehen, wenn die Hütte nur Beschwerden macht, nur Schmerzen macht und die Nase immer rinnt und die Augen triefen und die Migräne einen immer quält oder noch schlimmere Dinge, dann verstehen wir, hätte ich doch diese Hütte nicht. Dann wäre ich leichter. Aber er sagt, wir wollen nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten. Und der uns hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Der Geist Gottes weckt in uns dieses Sehnen nach der Gegenwart des Herrn. Das ist eine der Wirkungen des Heiligen Geistes. Und dies ist eine der wunderbarsten Wirkungen. Lässt uns diese Sehnsucht nach dem Herrn haben, da zu sein, wo Jesus ist. Und wir können schon sagen, es gibt zwei Ursachen, warum wir aus diesem Haus heraus wollen. Einer ist schon, wir seufzen in diesem Leib beschwert. Also Beschwerden. Aber die wirkliche und die höhere Ursache ist, wir wollen beim Herrn sein. Wir wollen wirklich beim Herrn sein. Ist es wirklich so? Ich erinnere mich an einen ganz interessanten Vergleich, den Richard Müller einmal machte. Ich weiß nicht, wer von euch ihn noch kannte. Richard Müller. Sprach von einer alten Oma, die im Bett liegt, bettlägerig ist, nicht mehr aufstehen kann, sich nicht mehr rühren kann. Und wie sie seufzt, ach, möchte doch der Herr bald kommen. Ja, wir verstehen es. Besser beim Herrn sein, als krank im Bett liegen. Und dann ein junges Paar, eben verheiratet, die machen Hochzeitsreise, ja, die leisten sich diesen Luxus. Eine Weltreise haben sich vorgenommen. Wiederkunft des Herrn, der Herr kommt bald, freust du dich auf sein Kommen, sehnst du dich nach seiner Gegenwart. Ja, ja, ich will schon beim Herrn sein, aber nach der Weltreise. Und dann sagte Richard Müller, ja, das Kommen des Herrn, seine Gegenwart, besser als krank im Bett liegen, aber weniger gut als eine Weltreise. Das ist eine ziemlich kümmerliche Sicht. Eine ziemlich kümmerliche Sicht und möchte es nicht so sein. Der Geist Gottes in uns weckt diese Sehnsucht nach dem Herrn selbst. Bei Jesus sein, was viel besser ist. So sagt Paulus im Philipperbrief, und das ist etwas, was mich damals in der Beschäftigung mit Georg Whitfield auch sehr beeindruckte. Schon als junger Mann hatte er diese Sehnsucht danach, beim Herrn zu sein. Als 25, 26-jähriger Mann, wo er schon sehr erfolgreich war als Evangelist. Ungeheure Menschenmengen zusammenströmten, ihn predigen hörten. Und da wurde er einmal krank auf seiner ersten oder zweiten Reise nach Amerika und er dachte schon, jetzt darf ich eingehen in die Gegenwart des Herrn. Und er seufzte beschwert, als er doch nicht eingehen durfte in die Gegenwart des Herrn. Er umschrieb das ungefähr so, ich sah schon das himmlische Kanaan und glaubte es einnehmen zu dürfen. Aber der Herr hat es ja gut befunden, mich noch eine Weile hier unten zu lassen. Sehnsucht nach dem Herrn selbst. Das ist ein ungeheurer Ansporn zum Dienst, zur Arbeit, zum Fleiß im Herrn. Und genau das sagt Paulus hier im Vers 9. Deshalb beeifern wir uns auch, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm zu gefallen. Das ist ja klar, ist verständlich, ist naheliegend. Wir werden ja dann bei ihm sein. Und wenn uns das nahe vor den Augen ist und unser Herz erfüllt, dann oder regiert, ja, dann wollen wir ihm gefallen. Dann wollen wir doch mit Freudigkeit diesem Tag, diesem Augenblick entgegengehen und nicht beschämt sein wollen beim Kommen des Herrn. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Das ist eine weitere Wahrheit, die mit dem Eingehen in die Gegenwart des Herrn zusammenhängt. Ja, dann werden wir alle Dinge so sehen und beurteilen, wie der Herr sie sieht und beurteilt. Vor seinem Richterstuhl. Und ein jeder wird dann empfangen, was er im Leib getan hat. Paulus spricht ja in diesem Abschnitt 4,7 bis 5,10 wiederholt vom Leib. Kapitel 4, Vers 10, das Sterben Jesu im Leib umhertragend. Kapitel 5, Vers 6, wir sind einheimisch im Leib. Und dann Vers 8, wir möchten lieber ausheimisch vom Leib sein. Und dann hier Vers 10, auf das an jeder empfange, was er im Leib getan hat. Unser Dienst, unser Zeugnis, unser Wandel, der Herr wird alles beurteilen und auch belohnen. Er wird uns sogar belohnen. Das ist ja wirklich unbegreiflich. Und es sind ja verschiedene ernste, auch anspornende Gedanken, die mit dem Richterstuhl des Christus zusammenhängen. Ich will mit diesem schließen, einem ermunternden Gedanken, der Herr wird uns belohnen. Das ist so, als ob ich beim Aufstellen oder beim Verschieben eines großen Schrankes unseren Sohn gerufen hätte, als er noch 5 war oder 4, Samuel, klein Samuel. Tja. Gerufen hätte, komm Samuel, Arbeit für dich. Dann kommt er, diesen Schrank hier müssen wir da in diese Ecke schieben. Komm, machen das zu zweit. Und er da unten steht und schiebt. Und ich schiebe oben und am Ende ist der Kasten oder der Schrank oder wie er in Deutschland sagt, am Ort, wo er sein muss. Und dann sage ich, Samuel, das hast du gut gemacht. Und er strahlt. Und so wird der Herr uns belohnen für einen Dienst, den wir getan haben in seiner Kraft. Er hat uns alles gegeben, das Leben gegeben, die Fähigkeiten gegeben, die Gaben gegeben, den Geist gegeben, er befähigt uns und dann wird uns am Ende belohnen und sagen, gut gemacht, wohlgetan. Ja, was für ein Herr. Ihm wollen wir wirklich gern dienen.